Abenteuer zu erleben. Wir haben Sehnsucht nach Berührung, Bindung, Sehnsucht nach Leben, nach den ersten Frühblühen. Wir haben Sehnsucht nach Frieden. Wir haben Sehnsucht nach Geborgenheit und zugleich nach dem Kick. Wir haben Sehnsucht nach Gemeinschaft, sehen uns nach dem Glück. Haben wir auch Sehnsucht nach Gott? Wir haben Sehnsucht nach Harmonie, träumen von Heimat. Wir haben Sehnsucht nach Intimität und ersehen uns Eintracht. Wir haben Sehnsucht nach jemandem, den man gar nicht mehr kennt. Und manchmal auch nach etwas, das man niemals gewinnt. Wir haben Sehnsucht nach Kindheit, träumen von einem Kind. Wir haben Sehnsucht nach Küssen, nach etwas, das uns keiner mehr nimmt. Wir haben Sehnsucht nach mehr, haben ein Verlangen nach mehr. Wir haben Sehnsucht nach Orientierung und nach unserer Seele. Wir träumen von einem Partner, streben nach Qualität. Wir haben Sehnsucht nach Reisen und manchmal nach Naivität. Wir haben Sehnsucht nach Stille. Wir haben Sehnsucht nach Trennung, wünschen uns manchmal den Tod. Unser Herz strebt nach Hilfe. Wir haben Sehnsucht nach Trost. Wir haben Sehnsucht nach Urlaub, erträumen uns Unbeschwertheit, streben nach uns Erreichbarem, wie der Unsterblichkeit. Wir haben Sehnsucht nach Verbindung, hängen an der Vergangenheit. Wir haben Sehnsucht nach einem Vater, schon seit viel zu langer Zeit. Wir haben Sehnsucht nach der Wildnis und sehen uns zugleich nach Wärme, nach einer besseren Welt, irgendwo in der Ferne. Warum haben wir all diese Dinge? Es ist, als ob es uns plötzlich verzerrt. Es ist die Sehnsucht nach zu Hause. Gottes Heimat ist weit entfernt.
Habt ihr noch Luft?
Sehr gut.
Ja, habt ihr euch auch manchmal gefragt, woher unsere Sehnsucht kommt? Dieses Poetry, was Sophia vorgetragen hat, das ist nicht einfach ein Gedicht, was man sich irgendwie ausgedacht hat, sondern es sind die häufigsten Sucheingaben bei Google, wenn wir eingeben Sehnsucht nach. Man braucht ja nur mal A, B, C, D immer hintereinander mal weg eingeben und dann findet ihr diese Schlagworte. Das ist also nicht einfach nur ein schönes Gedicht, sondern es ist Realität. Es ist das, was Menschen, wonach Menschen sich sehnen. Und dieses Sehnen gehört zum Menschsein dazu. Und wenn wir all diese Sehnsuchtsbegriffe zusammensetzen wie so ein Puzzle, dann können wir zusammengefasst sagen, wir Menschen sehnen uns nach einer neuen Realität. Und das ist das, worum es heute auch gehen soll. Es ist der zweite Teil von meiner Predigt, war schon mal so vor 4, 5 Wochen irgendwie hier. Und letztes Mal habe ich über das Gleichnis, das Doppelgleichnis gesprochen von dem Perlenkaufmann und dem Kleinpächter. Und da ging es um eine Situation, in der jemand alles aufgibt, weil er etwas viel Besseres dafür bekommt und es ihm dabei auch gar nicht so schwer fällt. Und dieses Bessere, das ist das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist das zentrale Thema von Jesus. Es ist das Anliegen, worum sich bei Jesus alles dreht. Und als Jesus sein Wirken begonnen hat, dann hat er das mit einer Kernaussage begonnen. Das finden wir in ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Und ich habe jetzt mal Markus 1, Vers 15 hier rausgegriffen. Da hat Jesus gesagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Nachricht. Der Begriff Reich Gottes kommt also über 100 Mal vor, ist so der zentrale Begriff. Und dieses Wort, das Reich Gottes ist nahe, oder wenn man so ein bisschen eine ältere Übersetzung liest, dann heißt er, es ist nahe herbeigekommen. Da fragt man sich ja, was ist das eigentlich für ein Wort? Was bedeutet das denn eigentlich? Das würde man ja heute nicht so verwenden. Und Siegfried Zimmer hat das mal ganz gut erklärt. Er hat gesagt, nahe herbeigekommen, das ist so, wie wenn du an einem Bahnhof stehst und du siehst schon vom Weiten, wie der Zug so langsam herankommt, ja. Und als Kind habe ich mich immer gefragt, warum das dann so lange dauert, bis er dann tatsächlich da ist, ja. Da stehst du und wartest du und du siehst ihn schon, aber es dauert dann doch nochmal so 5 bis 10 Minuten manchmal, bis er dann tatsächlich gehalten ist. Das bedeutet nah herbeigekommen. Man kann es schon sehen, aber es ist noch nicht ganz da. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen näher darauf eingehen, was bedeutet denn eigentlich Reich Gottes? Und ich will so einen kleinen Bogen schlagen von den Propheten über Jesus bis heute. Und da habt ihr mir schon einiges vorweggenommen jetzt in den Zeugnissen, aber das passt auch ganz gut zusammen, das werdet ihr noch merken. Also der Begriff Reich Gottes, den kann eigentlich zur Zeit Jesu in der Antike niemand verstehen, außer ein Jude. Jeder Jude weiß, was das Reich Gottes ist. Jedes Kind im Judentum weiß und kennt diesen Ausdruck Reich Gottes. Reich Gottes ist nicht ein Wort, was Jesus geschaffen hat, sondern es ist etwas, was Jesus aufgreift. Johannes der Täufer hat es schon verwendet, aber eigentlich kommt es ursprünglich von den Propheten im Alten Testament und ist so ein zentraler Ausdruck. Reich Gottes, das heißt im Hebräischen Malkut Yahweh. Also Yahweh, Gott, ist klar, und Malkut ist das Reich oder auch Königreich. Es ist das Gebiet, in dem Gottes Wille gilt und vollzogen wird. So ähnlich wie jetzt zum Beispiel beim Kaiser Augustus, der dort, wo er herrscht, da gilt sein Wille und wird vollzogen. Und so ist Malkut Yahweh das Gebiet, wo der Wille Gottes gilt und vollzogen wird. Aber was meinen diese Propheten damit? Also Gott ist der Schöpfer der Welt, er ist auch der Herrscher der Erde eigentlich, aber sein Wille wird nicht überall vollzogen. Sein Wille gilt nicht überall, aber irgendwann in der Geschichte wird er eingreifen und wird zeigen, dass sein Wille gut ist und dass, wenn sein Wille gilt, die Menschen glücklich werden. Und zur Zeit Jesu gab es da tatsächlich einen großen Teil auch von Menschen, jetzt genau geht's gleich weiter, einen großen Teil von Menschen in der Bevölkerung, die haben genau auf diesen Zeitpunkt gewartet. Ich habe mal 2 Beispiele rausgegriffen. Einmal die Prophetin Hanna, das war, glaube ich, an der Stelle, wo sie das kleine Baby Jesus gesehen hat. Und da ist sie herbeigetreten, lobte Gott und redete von Jesus zu allen, die auf die Erlösung von Jerusalem warteten. Oder ein 2. Beispiel, Josef von Arimathea kam, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Also es gab ganz viele Menschen, die haben damals schon auf dieses Eingreifen von Gott gewartet, auf dieses Reich Gottes. Und man ist damals davon ausgegangen, dieses Reich würde in den Grenzen von Israel errichtet werden, da so an das Königreich von David gedacht und so weiter. Aber die Hoffnung, die ging auch weit darüber hinaus. Also diese Hoffnung ging darüber hinaus, dass auch Gott die ganze Welt, die ganze zerbrochene und teilweise wirklich von Gewalt beherrschte Welt heilen würde und verwandeln würde. Also die Erde hat so viel Potenzial, das habe ich gerade hier so ein bisschen übersprungen, und wenn nur Gottes Wille gelten würde, dann könnten die Menschen auf dieser Erde sehr glücklich leben. Das ist die Botschaft der Propheten zum Reich Gottes. Und das setzt auch voraus, das sagen die Propheten, dass alle Reiche dieser Welt eigentlich korrupt sind. Alle Reiche dieser Welt, egal ob ägyptisch, babylonisch, sogar die Bundesrepublik Deutschland sind korrupt. Glaubt ihr das? Oder glaubt ihr, dass hier in unserer Demokratie alles perfekt läuft? Ja, das denken wir ja manchmal, aber wenn wir uns so anschauen, was so alles abläuft, wie wir teilweise mit den korruptesten Diktatoren dieser Welt sehr gute Geschäfte machen, da glaubt doch nicht, dass wir nicht uns auch die Hände schmutzig machen. Also wer ist der große Nutznießer von dieser Politik damals wie heute? Es sind in der Regel die Einflussreichen, es sind die Reichen und die darunter leiden, das sind in der Regel die nichts zu sagen haben, die nicht mitzureden haben, die nicht mit am Tisch sitzen dürfen. Ja, das sind auch teilweise Länder, die gar nicht gefragt werden, über deren Köpfe hinweg entschieden wird. Also die Reiche dieser Welt, das ist die Botschaft der Propheten, sind alle machtgierig, bevorzugen die Reichen und Wichtigen und sie sind alle ungerecht. Und es gibt viel Neid, es gibt viel Hass, es gibt Machtgier, es gibt eine Ellenbogengesellschaft. Also die Gesellschaft ist gespalten und die Welt ist schwer geschädigt. Und die Menschen werden in ihrer eigenen Kraft diese Sache nicht reparieren können. Niemand kann diese schweren Schäden der Welt reparieren. Und die Propheten sagen, wir setzen unsere Hoffnung nicht auf irgendeine menschliche Wiederherstellungs-Instandsetzungskraft. So realistisch sind die Propheten, das wird nicht funktionieren. Das haben schon zu viele probiert, sondern wir warten auf Gottes Eingreifen. Wir warten darauf, dass Gott einmal eingreift und dass er ein Reich Gottes erschafft, erbaut, das in totalen Kontrast steht zu allen Herrschaftssystemen in dieser Welt. In diesem Reich, da wird die Hierarchieskala komplett umgedreht. Da werden nämlich die, die ganz unten stehen, plötzlich mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht. Das sind auf einmal die Bevorzugten. Und das Reich Gottes kommt in erster Linie für sie, für die Ausgegrenzten, für die Schwachen, für die, die nichts haben, für die Benachteiligten. Es kommt nicht auf Kosten von diesen Menschen, sondern es kommt in erster Linie für sie. Ich versuche, in deine Richtung zu zeigen. Genau, jetzt gehen wir noch mal eins weiter. Ja. Oh. Ja, ist ein bisschen schwierig jetzt gerade. Machen wir noch eins weiter. Aber die Frage ist ja, wie kommt das Reich Gottes? Also wie läuft das normalerweise ab, wenn ein neues Reich kommt? Wir denken natürlich sehr oft an den Mauerfall. Ja, das war ja so der letzte Regime-Change, den wir erlebt haben oder auch vielleicht noch nicht mehr erlebt haben. Aber das war ja damals alles friedlich abgelaufen. Ja, es gab trotzdem einige Gewinner, auch viele Verlierer. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Kunden rede, die mir dann Geschichten erzählen, was sich alles geändert hat, wie viele brutal darunter auch gelitten haben. Aber es war eine friedliche Revolution. Wenn normalerweise ein neues Reich kommt, dann geht das oft mit Krieg einher, mit Aufständen. Und wer hat da wieder drunter zu leiden? Es sind die, die in der ersten Front stehen, die Armen, die Schwachen, die Benachteiligten. Das sind meistens die, die darunter zu leiden haben, wenn ein neues Reich kommt. Doch das Reich Gottes kommt ganz anders. Es kommt für alle Verletzten, für alle, die von den Reichen dieser Welt geschädigt wurden, denen nichts anderes übrig blieb, als ihre Wunden zu lecken. Und dieses Reich wird ihnen keine neuen Wunden hinzufügen. Es wird kein neues Salz in die Wunden streuen, sondern es wird ihre Verletzungen heilen. Und zur Zeit Jesu war das Reich Gottes, dieser Begriff, der größte Sehnsuchtsbegriff der Menschen. Das war der positivste Begriff der jüdischen Religion. Und diesen Begriff macht Jesus zu seinem zentralen Begriff und sagt, jetzt geht's los. War ganz schön mutig so, wie er das so gesagt hat. Viele spiritualisieren das und sagen, das Reich Gottes beginnt ja erst nach dem Tod. Aber das Reich Gottes ist ein politischer Begriff. Das ist etwas, was im Hier und Jetzt stattfindet, eine sichtbare Veränderung der Verhältnisse. Das Reich Gottes beginnt nicht in der neuen Welt, sondern es beginnt mit Jesu Wirken. Das haben wir vorhin gelesen. Und das Reich Gottes existiert auch nicht irgendwo in irgendwelchen hochgeistlichen Sphären oder wenn wir irgendwie theologisch über irgendwas nachdenken, sondern es existiert in unserem Alltag. Und da haben wir einige Beispiele vorhin auch davon gehört. Der Alltag, das ist ja unsere Welt, in der fast alles stattfindet. Und im Alltag zeigen sich in der Gesellschaft damals wie heute viele Risse. Zur Zeit Jesu ist die Gesellschaft gespalten. Es gibt tiefe Gräben im Alltag. Es gibt die Kluft zwischen Arm und Reich. Die leben in völlig unterschiedlichen Welten, haben völlig unterschiedliche Interessen, ist ein gewaltiger Graben zwischen Arm und Reich. Es gibt die Kluft zwischen Männern und Frauen, völlig unterschiedliche Lebensverhältnisse zur Zeit Jesu. Es gibt die Kluft zwischen Kindern und Erwachsenen. Als Kind warst du nichts in der damaligen Zeit. Es gibt die Kluft zwischen den Gesunden und den chronisch Kranken oder den auch wirklich geistig oder körperlich Behinderten. Es gibt die Kluft zwischen den gesellschaftlich Anerkannten, die man damals die Gerechten nannte, und den gesellschaftlich Ausgeschlossenen, die als Sünder bezeichnet worden sind. Und es gibt die Kluft zwischen Sklaven und Freien. Und da frage ich jetzt mal, haben wir diese Risse, haben wir diese Gräben in unserer Gesellschaft schon überwunden? Manchmal denkt man das ja, aber ich glaube, wir merken mehr denn je, wie gespalten auch unsere Gesellschaft ist. Bisher konnten wir auch in unserer Gesellschaft keine hundertprozentige Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen erreichen. Es gibt auch bei uns die Armen, wir nennen sie nur anders, ja, Grundsicherungsempfänger, Alleinerziehende, Menschen ohne Bildungsabschluss. Das sind die Armen in unserer Gesellschaft. Es gibt auch bei uns einen gewaltigen Graben zwischen Jung und Alt. In meiner Arbeit habe ich sehr viel mit älteren Menschen zu tun und ich kriege das immer mal wieder mit, wie sich viele abgehängt fühlen und einfach nicht mehr mitkommen mit der Geschwindigkeit in dieser Gesellschaft. Und wenn man technisch nicht ganz so affin ist oder vielleicht sich innerlich auch ein bisschen dagegen sträubt, dann bist du in dieser Gesellschaft abgehängt. Da kriegst du viele Sachen überhaupt nicht mehr mit und kriegst auch viele Sachen gar nicht mehr auf die Reihe. Und da entsteht auch oft so eine Bitterkeit, das merke ich, von älteren Menschen gegenüber jungen Menschen oder gegenüber der Gesellschaft im Allgemeinen. Das ist ein tiefer Graben zwischen Alt und Jung. Und dann gibt es noch einen Bereich, den habe ich vorhin ausgespart, da möchte ich jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen. Das sind Ausländer und Einheimische. Zur Zeit Jesu ist das die Kluft zwischen dem erwählten Volk Gottes, ja, den Juden, und der römischen Besatzungsmacht. Aber nicht nur der römischen Besatzungsmacht, sondern auch den Griechen. Es lebten ganz viele griechischsprachige Menschen auch zur Zeit Jesu im Land. Und da gab es auch eine riesengroße Kluft. Und diese Kluft, die erlebe ich auch heute nach wie vor in unserer Gesellschaft. Wir haben ein Büro, wo wir mit ganz vielen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen arbeiten und mehrsprachige Beratung anbieten. Und ich kann euch sagen, es vergeht kein Tag ohne Diskriminierung. Es vergeht kein Tag ohne einen blöden Spruch, ohne irgendeine ausländerfeindliche Äußerung. Und als Ausländer, da bist du in Deutschland nur auf dem Papier gleichberechtigt. Ja, in der Wirklichkeit wird dir meistens dein Bildungsabschluss nicht anerkannt. Alles, was du in deinem Leben bisher erreicht wird, wird von uns für null und nichtig erklärt. Du fängst von null an. Ja. Und dann gibt es oft so ein Misstrauen, das merken wir, deswegen machen wir das auch, von Ausländern gegenüber Behörden, gegenüber der Gesellschaft, die sagen, Mensch, ich werde hier abgelehnt. Ich habe da gar kein Vertrauen mehr. Ein guter Freund von mir, der hat den Namen seiner Frau bei der Hochzeit angenommen, weil er mir gesagt hat, sonst ist es für mich so schwierig, eine Wohnung zu finden. Es ist einfacher für mich, wenn ich den Namen meiner Frau annehme. Das sind die tiefen Klüfte, die die damalige Gesellschaft ausgezeichnet haben und die auch heute stark zu sehen sind. Und das zeigt, dass es in jeder Gesellschaft Menschen gibt, die ausgegrenzt werden und die abgewertet werden. Und jetzt ist die Frage, wie wirkt sich denn diese Reich Gottes Botschaft von Jesus, wie wirkt sich das denn konkret in seinem Verhalten gegenüber diesen Menschen aus? Was verändert die Idee vom Reich Gottes in Jesu Handeln mit diesen Menschen? Wenn wir uns die Bibelstellen anschauen, wo Jesus in Berührung kommt mit den gesellschaftlich Abgewerteten, dann sehen wir bei Jesus Interesse, Sympathie. Da sehen wir, dass diese Menschen auf Jesus anziehend wirken und andersrum genauso. Die haben irgendwie das Gefühl, das ist einer von uns. Die merken irgendwie, das ist nicht ein gönnerhafter Helferkomplex, wo er jetzt irgendwie uns von oben herab helfen möchte, sondern das ist einer von uns. Und Jesus hat die von der Gesellschaft abgewertet wurden, wieder aufgewertet. Er hat die Abwertungsvorgänge rückgängig gemacht. Er hat ihnen wieder eine Würde gegeben. Er hat die Unberührbaren berührt. Er hat mit Frauen, mit denen damals ein Rabbi überhaupt nicht sprechen durfte, mit denen hat er gesprochen. Jesus hatte ja ganz viele Frauen in seinem Gefolge, was damals eigentlich ein No-Go war. Das gab's nicht. Kein jüdischer Rabbi hat das gemacht. Und da war sogar die Frau eines Ministerialbeamten des Herodianischen Hofes mit dabei. Die ist mit ihm da rumgezogen durch die Gegend. Das wäre heute eine Schlagzeile in der Bild-Zeitung. Das größte Wunder von Jesus ist also nicht, dass er auf dem Wasser gelaufen ist oder dass er geheilt hat. Das größte Wunder von Jesus ist sein Interesse an den Menschen. Weil überlegt mal, wie viele Menschen, die was in der Welt bewegt haben, haben sich für die Schwachen, haben sich für die Ausgegrenzten dann noch interessiert. Sein Zuwendungsdrang, seine Sympathie, seine Kontaktfreudigkeit für andere Menschen, das ist das, was Jesus auszeichnet. Das ist das, was ihn besonders macht. Und das haben die Menschen gemerkt, so hat er die Leute gewonnen. Und das ist das Attraktivste von unserem Glauben. Das Attraktivste von unserem Glauben ist die Zuwendungskraft von Jesus. Wenn uns das nicht zum Glauben bringt, was dann? Aber wie konkret kommt jetzt dieses Reich Gottes in unser Leben? Da haben mal einige Pharisäer Jesus gefragt, ja, wann bricht denn jetzt das Reich Gottes an? Und da hat er zu denen gesagt, zu den Pharisäern, ihr dürft nicht nach Vorzeichen Ausschau halten und auch nicht an allen möglichen Orten nach ihm suchen, denn schon jetzt mitten unter euch baut Gott sein Reich. Als Jesus das Reich Gottes verkündete, ging es ihm um eine andere Realität. Es ging nicht um ein Reich, in das ich reisen kann oder wo ich hinfahren kann. Es ging nicht um eine neue politische Ordnung jetzt erstmal, sondern es ging um ein neues Wertesystem. Es ging darum, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und es ist also nicht etwas, was im Jenseits beginnt, sondern es ist etwas, was jetzt schon mit Jesu Wirken angebrochen ist, was gestartet ist. Und überall, wo sich Menschen von Jesus anrühren lassen, wird das Reich Gottes jetzt und hier Realität. Aber es gibt da auch ein paar Punkte. Ich will noch eins, genau. Und die möchte ich jetzt nochmal ganz zum Schluss kurz ansprechen. Also erstmal gibt es eine Voraussetzung, das haben wir auch in den Zeugnissen an ein paar Stellen gehört, das fand ich sehr interessant. Es gibt eine Voraussetzung, damit Gottes Reich in meinem Leben Wirklichkeit wird. Gott erschafft sein Reich in den Bereichen meines Lebens, in dem ich ihm die Kontrolle abgebe. Ich muss also etwas aufgeben. Wir haben das letzte Mal, habe ich erzählt, von dem Kleinpächter, der alles verkauft hat, was er hatte, von dem Perlenkaufmann, der alles verkauft hat, was er hatte. Und das ist ein Beispiel dafür, dass wir die Kontrolle abgeben müssen an Gott. Ansonsten können wir Gottes Reich nicht erleben. Und das kann manchmal sein, wie wir jetzt auch Menschen ausgesendet haben in andere Länder oder an andere Orte, dass ich tatsächlich meine Heimat zurücklasse für eine Zeit. Das kann aber auch ein ganz kleiner Schritt sein, dass ich einfach nur einen anderen Menschen ermutige. Und solche kleinen Schritte, die sind manchmal unglaublich schwer. Die kosten uns manchmal unglaublich viel Kraft. Oder sich für jemanden Zeit zu nehmen, obwohl ich überhaupt gar keine Zeit habe. Und dann darauf zu vertrauen, dass Gott das alles irgendwie schenken wird. Und deshalb, weil das immer auch irgendwo ein aktiver Schritt ist, deswegen beten wir ja auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Zweite ist, übernimm Verantwortung. Jesus hat das Reich Gottes nicht nur in Worten gepredigt, sondern er hat es in Taten gezeigt. Er hat es in seinem Handeln gezeigt. Und er hat gezeigt, dass wir hier und jetzt unser Umfeld positiv verändern können. Und Gottes Reich wird Realität an den Orten, wo ich bereit bin, etwas zu tun, wo ich bereit bin, Verantwortung zu tragen. Und auch da haben wir verschiedene Beispiele gehört. Überall dort, wo ihr handelt, wo ihr Verantwortung tragt, wo ihr etwas in Angriff nehmt, euch engagiert, ob das im Job ist oder ob das ehrenamtlich ist oder in der Gemeinde, da wird Gottes Reich Realität. Und letztendlich hat Jesus nie gesagt, wir müssen alle Probleme dieser Welt lösen. Er hat auch nicht gesagt, liebt die Menschen auf einem anderen Kontinent. Das ist natürlich auch toll. Aber er hat vor allen Dingen gesagt, liebe deinen Nächsten. Die Menschen in unserem Umfeld, die wir kennen oder die wir noch nicht kennen, die Gott uns aufs Herz legt. Da geht's los. Und wenn ich mich persönlich für sie interessiere, das haben wir auch vorhin bei Ralf gehört. Wenn ich mich persönlich für diese Menschen interessiere dann wird Gottes Reich Wirklichkeit. Erwarte eine neue Realität. Wenn Gott sein Reich in unserem Leben wachsen lässt, dann entsteht eine neue Realität. Wir haben ja so das ja im Blick oder das, was so normal ist, was so normalerweise im Leben passiert, wie so die Menschen normalerweise mit dem einen oder anderen Situation auch umgehen, das ist für uns so das, was zu erwarten ist. Aber das Reich Gottes führt dazu, dass Zwänge und Gesetzmäßigkeiten dieser Welt überwunden werden. Ein korrupter Zolleinnehmer, Zachäus, der berufsmäßig die gesamte Gesellschaft betrogen hat, der wird auf einmal zu jemandem, der sich zum Job gemacht hat, sein ganzes Geld zu verteilen. Im Prinzip hat er eine Stiftung gegründet. Das geht ja auch nicht sofort, also das war ja sicherlich ein mehrjähriger Prozess, diese Leute, das ganze Geld da wieder an die Leute zu verteilen. Das hat er eine Stiftung gegründet. Das war eine neue Lebensaufgabe. Und wir haben auch heute von Sven gehört, ich war ihn auch im Uniklinikum besuchen am Montag und da hat er auch gesagt, Mensch, auch egal wie es mir jetzt gerade geht, ich vertraue auf Jesus, dass er die Zukunft in seinen Händen hält. Und ich muss sagen, das da habe ich das Gefühl gehabt in dem Moment, das Reich Gottes in diesem Krankenbettzimmer. Also das Reich Gottes verändert die Maßstäbe und lässt uns über das hinauswachsen, was man unter den gegebenen Umständen erwarten kann. Und das Letzte macht dich bereit fürs Staunen. Was war die Reaktion der Menschen, als sie Jesus erlebt haben? Da habe ich auch mal so ein Beispiel in Markus 5, Vers 20, da heißt es, der geheilte Mann, der gehorchte und ging, er zog durch das ganze Gebiet der 10 Städte und erzählte überall, was Jesus an ihm getan hat, was Jesus an ihm getan hatte, und alle staunten. Alle staunen, und das könnt ihr mal eingeben, staunen oder staunten, da gibt es unglaublich viele Berichte, wo es diese Reaktion gab. Also wenn Menschen Gottes Reich in unserem Leben sehen, wie es sich realisiert, dann fangen sie an zu staunen, dann fangen sie an zu fragen. Und es gibt nichts Schöneres, als zu erleben, wie unser Leben eine Inspiration für andere Menschen sein kann. Und wenn Menschen anfangen zu staunen, dann ist das auch ihr erster Schritt zum Reich Gottes hin. Und das Reich Gottes ist ansteckend. Ich möchte abschließen mit einem kleinen Vergleich aus eigener Erfahrung, nicht direkt betroffen, aber indirekt. Das Reich Gottes ist wie bei einer Schwangerschaft. Ganz am Anfang merkst du noch gar nicht, dass überhaupt irgendetwas passiert ist. Und wenn du es dann bemerkst, dann kannst du es manchmal gar nicht glauben. So war es bei uns. Dann kannst du natürlich auch das Kind noch nicht sehen. Und erst nach einigen Wochen hörst du so die ersten Herzschläge. Dann kann man es so zumindest ein bisschen fassen. Und auch beim Reich Gottes ist es so, es wächst im Verborgenen. Wir brauchen viel Geduld. Es ist nicht sofort immer was zu sehen. Es ist nicht sofort etwas zu fühlen, zu erleben, sondern es wächst im Verborgenen. Und bis du die erste Bewegung spürst, braucht es schon so ein paar Monate. Doch nur weil wir es nicht sehen können, dass sich etwas tut, heißt das nicht, dass Gott untätig ist. Ja, der macht schon was im Hintergrund. Und man muss natürlich mit diesen ersten Pflänzchen des Reich Gottes auch behutsam umgehen. Da kann man die eine oder andere Sache vielleicht nicht mehr so machen, wie man es bisher gewohnt war. Und das Reich Gottes, das führt natürlich, wie bei einer Schwangerschaft, auch zu einigen Veränderungen. Ja, das Reich Gottes verändert immer als erstes uns selbst. Und erst dann die anderen. Und wie bei einer Schwangerschaft bringt das so einige Beschwerden mit sich. Das bringt auch Schmerzen mit sich. Es ist nicht selten beängstigend, haben wir auch in einem Zeugnis gehört, und bringt so Ungewissheiten, wo wir merken, wir kommen an unsere Grenzen. Aber wenn es dann sichtbar wird, wenn das Reich Gottes zur Welt kommt, dann stellt es unsere ganze Welt auf den Kopf. Ja, wie bei einem Kind. Wenn es Gottes Reich zur Welt kommt, dann ist es immer ein Wunder. Aber genauso wie beim Kind ist es dann nicht fertig. Es kommt ja kein Kind fertig auf die Welt. Es kommt kein Kind auf die Welt und kann schon laufen, tanzen, schreiben, lesen, sondern in der Regel das Beste, was ein Kind kann, ist schreien. Das heißt, auch wenn Gottes Reich in unserem Leben Wirklichkeit wird, dann ist das erst der Anfang. Denn Gottes Reich ist nicht vollendet. Aber Gott hat uns versprochen, dass er in seiner neuen Welt, die er schaffen wird, sein Reich vollenden wird. Und dass es dann zur Perfektion kommt. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, dass auch bei all den Bruchstücken, die wir nur erleben, bei all dem Unvollkommenen, was wir erleben, Gottes Reich einmal vollendet werden wird durch seinen Sohn. Herr, ich danke dir für deine Botschaft vom Reich Gottes. Ich danke dir dafür, dass du unsere Sehnsüchte siehst, dass du unsere Sehnsüchte ja nicht einfach so beiseite legst, sondern dass du genau weißt, was wir brauchen, was wir uns wünschen. Und du weißt, was diese Welt braucht. Und du hast dein Reich mit der Ankunft von deinem Sohn Wirklichkeit werden lassen. Und ich danke dir, dass wir auch ein Teil davon sein dürfen, dass jeder Einzelne hier in diesem Raum ein Teil von deinem Reich Gottes werden kann. Und immer wieder tust du das in unserem Leben. Manchmal fällt es uns schwer, bestimmte Bereiche in unserem Leben an dich abzugeben. Manchmal haben wir Angst, manchmal trauen wir uns nicht so recht. Aber immer dort, wo wir dir die Kontrolle abgeben, da lässt du dein Reich Realität werden in unserem Leben. Und das geht über unser Leben hinaus. Das beeinflusst so viele Menschen, oft merken wir das gar nicht, oft kriegen wir viele Dinge gar nicht mit, aber du siehst das. Und ich danke dir dafür, dass du ja uns diese Hoffnung gibst, dass du uns das erleben lässt, dass wir ein Teil davon sein dürfen, dass du auch heute so viele Zeugnisse uns geschenkt hast, die uns ermutigen, diese Schritte zu gehen. Und so zeig uns immer wieder, an welchen Stellen in unserem Leben, in unserem Alltag du dein Reich bauen möchtest. Und was du für uns vorbereitet hast. Und schenk uns die Kraft, dann dir die Kontrolle abzugeben. Schenk uns die Kraft, auch durch Beschwerden und durch Schwierigkeiten hindurchzugehen, die Geduld zu haben, auch wenn wir nichts sehen, zu glauben und zu erwarten, dass du dein Reich baust. Und lass uns, wenn dann Menschen auch voller Staunen reagieren, dann auch einfach von dir erzählen. Ich danke dir, dass wir das nicht alleine tun müssen, sondern dass du all das schenkst durch deinen Geist. Amen.